Heute starte ich meine Predigt mit diesem Vers hier aus Matthäus 5. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das kommt euch sehr bekannt vor aus der Bergpredigt von Jesus. Eine etwas modernere Übersetzung sagt es so: Wahres Glück haben die, die sich ganz für den Frieden einsetzen. Sie werden den Ehrennamen Gottes Kinder heißen oder tragen. Also mit anderen Worten, Frieden stiften ist uns Menschen möglich. Das ist eine Aussage, die Jesus hier macht. Jesus verspricht sogar einen besonderen Segen für die, die sich für Frieden einsetzen, die Frieden stiften. Ja, und wie dringend nötig haben wir es heute, auch in unserer Zeit, dass Friedensstifter aktiv werden. Kriegstreiber und Förderer gibt es genug auf der Welt. Ein Blick in die Zeitungen und Nachrichten und sozialen Medien macht deutlich, wir leben in wirklich bedrohlichen Zeiten. Das kann einem manchmal schon Angst machen. Zurzeit gibt es auf 4, 5 Kontinenten über 25 bewaffnete Konflikte, kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen mit Zehntausenden von Toten täglich und mit Hunderttausenden von Flüchtlingen. Und die Auswirkungen spüren wir bis in unsere Städte und Dörfer. Als die letzte Flüchtlingskrise Eritrea war, da sind viele Eritreer und Äthiopier gekommen. Und bei uns im Haus, im Wohnblock, wohnen einige Eritreer. Also wir haben die Auswirkungen dieser Flüchtlingskrise, dieser kriegerischen Auseinandersetzung bis in unsere Städte und Dörfer hinein. Zum Ende des Kirchenjahres richtet die Kirche meist den Blick auf die letzten Dinge, wie sie in den prophetischen Schriften des Alten Testaments uns überliefert sind. Und durch diese prophetischen Schriften wird uns vor Augen geführt, dass die Menschheit nicht einfach nur so auf der Erde lebt, sondern dass sie auf einen Zielpunkt hinsteuert. Die ganze Welt geht auf ein Ziel hin und wir gehen unaufhaltsam auf den Tag des Herrn zu, der Tag, an dem das messianische Friedensreich Gottes Wirklichkeit wird. Und darum will ich heute auch dieses Wort aus dem Propheten Micha noch einmal vorlesen. Es ist hier die Rede von der Rolle des Volkes Israel in der Endzeit, die Rolle der Stadt Jerusalem und auch die Rolle der Völkerwelt in der letzten Zeit. Und vielleicht hilft das auch etwas, die Auseinandersetzung zwischen Juden und, ich sag mal, die umliegenden Länder etwas erhellen. Das wird etwas deutlich, auch dieser Antisemitismus. Warum gibt es diesen furchtbaren Antisemitismus, dass das Judentum ausgerottet werden soll? Also ich lese noch einmal hier diesen Text. Ich weiß nicht mehr genau, welche Übersetzung das ist, aber es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Die Völker strömen zu ihm hin. Es gibt über 225 verschiedene Nationen heute auf der Welt. Und die Volksgruppen, es gibt über 15.000 verschiedene Volksgruppen, die ihre eigene Sprache und Kultur haben. Also die Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Und was er sagt, das wollen wir tun. Das sagen die Völker, alle diese Völker. denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Jeder wird Frieden bei seinen Feigenbäumen und bei seinen Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Herrscher der Welt, der Herrscher der Nationen, der über allen Völkern steht, er hat es gesagt. Jetzt allerdings lebt noch jedes Volk im Vertrauen auf seinen eigenen Gott und nach dessen Weisungen. Wir aber vom Volk Israel gehen unseren Weg im Vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Ihm und seinen Weisungen folgen wir und so bleibt es in alle Zukunft. Nur das ist ein starkes Wort, wenn man das mal auf sich wirken lässt. Und um das verstehen zu können, das ist natürlich jetzt aus dem Zusammenhang herausgerissen, in Kapitel 4, es gibt auch Kapitel 1, 2, 3 und 5, 6, 7 im Buch Micha. Und es ist gut, da mal hineinzuschauen und auch zu sehen, wer war Micha, was war das für ein Typ? Micha war ein Prophet, ein Mann Gottes, der im Auftrag von Gott zu seinen Zeitgenossen sprach. Heute würde man vielleicht sagen, wie ein Influencer, der da einen besonderen Kanal hatte, auf dem er gefunkt hat. So war der Micha ein Prophet Gottes. Und sein Name bedeutet, wer ist wie Gott? Eine Kurzform vom Namen Michael. Er proklamierte Gerichtsworte, er sprach vom Untergang und er proklamierte Heilsworte. Er sprach von einer rosigen Zukunft. Wir haben hier dieses Kapitel 4, was ich lese, was wir hier vor uns haben, ist ein Heilswort. Und diese Gerichtsworte und Heilsworte wechseln einander ab. Zu bestimmten Zeiten, zu verschiedenen Zeiten hat er verschiedene Worte im Auftrag von Gott gerichtet. Die Gerichtsworte richten sich gegen die sozialen Missstände der damaligen Zeit und auch die religiösen Missstände. Das auserwählte Volk sollte den Gott Israels anbeten und sie haben Gefallen gefunden an den Götzen und Göttern der Nationen, die sie umringt haben. Und dagegen wendet sich der Micha und sagt eben, das ist falsch, ihr müsst umkehren zu Gott. Und das Schlüsselwort in diesem Buch Micha, in diesem kurzen prophetischen Wort ist Anklage. Also man könnte über dieses ganze Buch Anklage schreiben. Micha klagt an im Namen Gottes und er ruft unermüdlich auf zur Umkehr zu Gott. Wenn ihr nicht umkehrt und auf Gott allein vertraut, der Gott, der in eurer Geschichte, in unserer Geschichte schon so viel Großes und Wunderbares getan hat, werdet ihr von euren Feinden überrannt werden. Das sagt der Micha den Leuten in seinem Volk. Und dann verkündet er ein Heilswort. Wenn ihr aber umkehrt, wird Gott den Überrest seines Volkes sammeln und segnen. Aber weil die große Mehrheit des Volkes eben nicht umgekehrt ist, kommt ein weiteres Gerichtswort. Dann wendet er sich an die Oberen der Gesellschaft, an die Reichen, an die Politiker, an die Herrscher, an die Leiter des Landes. Die haben das Recht mit Füßen getreten, haben sich das so zurechtgebogen, dass sie die Leute weiter ausbeuten können. Und er konfrontiert auch die Lügenpropheten, die es auch gab, die sich anmaßten, im Namen Gottes zu reden. Und die Leute hörten sie gern, weil sie haben ihnen Geld gegeben und haben sie dafür bezahlt, dass sie ihnen das sagten, was sie gerne hören wollten. Und der Prophet Micha war nicht einer, der sich kaufen ließ und irgendeine schöne Botschaft gepredigt hat und sich die Taschen dafür mit Geld vollgesteckt hat. Er konfrontiert die Lügenpropheten. Die haben gesagt, Friede, Friede. Und es ist doch kein Friede. Und er, auch ihnen sagt er, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr in Gefangenschaft geführt. Und der heilige Berg Zion, das religiöse Zentrum des Landes, wird zerstört werden. Und Jerusalem wird dem Erdboden gleichgemacht werden. Nun, Jerusalem hat mehrfach diese Zerstörung erlebt, besonders auch 70 nach Christus, als der letzte Tempel komplett zerstört wurde. Auf dieses Gerichtswort folgt also jetzt dieses Heilswort aus Kapitel 4, Schwerter zu Pflugscharen. In dem Kapitel wird angekündigt, dass alle Nationen, alle Völker am Ende der Zeit ihr Heil wo suchen werden? In Jerusalem. Ist doch interessant. Und dort werden sie Gott begegnen. Es heißt hier im Text und auch in anderen prophetischen Schriften, ich kann das jetzt nicht alles hier als Beleg herbeiführen, es wird keinen Krieg mehr geben. Es wird eine Zeit kommen, wo es keinen Terror mehr gibt, keine Gewalt auf der Erde, keine Folter, kein Hunger, keine sterbenden Kinder, kein Streit, ja nicht mal mehr böse Worte oder Ungerechtigkeit, sondern es wird eine Zeit des Friedens geben, ein Friedensreich. Das Reich Gottes. Jesus baut sein Friedensreich. Es wird Frieden geben, umfassendes Heil. Es wird eine Zeit geben, wo es umfassendes Heil, den Shalom Gottes geben wird. Wo Menschen im Frieden mit Gott leben, im Frieden mit sich selbst, im Frieden mit dem Nächsten und im Frieden mit der Natur. Eine schöne Vision, gell? Oder nicht? Ist schon schön. Aber ist die Welt besser geworden seit dem Propheten Micha oder seitdem es auch viele andere Männer und Frauen gegeben hat wie er, die sich für Friedensvisionen eingesetzt haben? Die Hoffnung auf umfassenden Frieden wirkt heute fast utopisch. Ist ja gar nicht möglich, denke ich manchmal. Genauso unmöglich wird zur Zeit des Propheten Micha, wo fremde Völker auch gekommen sind und sie bedroht haben und später auch in Gefangenschaft geführt haben. Trotzdem haben sich viele Menschen auch wieder Micha engagiert, aber selbst große Friedensprojekte haben wieder zu Unfrieden geführt. Und wir haben es gehört in der Einleitung, auch in den Vereinten Nationen, unter dem Motto Schwerter zu Pflugscharen hat sich in den 80er Jahren die Friedensbewegung formiert. Und ich kann mich selber erinnern, das war die Zeit, wo ich so jung und kräftig im Saft war. Da habe ich bei diesen Friedensdemonstrationen mitgemacht. Da ging es um Pershing 2 und SS-20. Das waren so Raketen, die aufeinander gerichtet wurden. Und wir haben für den Frieden uns versucht einzusetzen. Und ja, eben vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen steht diese Figur, die hier auch auf dem Bild zu sehen war. Also ein Schmied schmiedet aus einem Schwert, aus einem Kriegswerkzeug ein brauchbares Werkzeug für das tägliche Leben. Aber viele Friedensträume sind zerplatzt. Die Realität holt uns immer wieder ein, weil auch das Böse auf dieser Welt Realität ist. Aber was können wir tun, wenn wir diesen Text auf uns wirken lassen? Es muss doch sich etwas verändern. Was sollen wir denn jetzt tun? Nun, zunächst mal muss ich sagen, das klingt jetzt wohl etwas ernüchternd, Entschuldigung, in dem Zusammenhang, wir können eigentlich gar nichts tun in Wirklichkeit. Auch wenn Friedensstifter glückselig genannt werden, diese Art von umfassenden Frieden ist uns Menschen nicht möglich. Das kriegen wir nicht hin. Denn der Unfriede kommt auch von uns Menschen. Wir sind die Verursacher. Selbst wenn wir das Gute wollen, kommt neben manchen Guten auch oft Schlechtes dabei raus. Wir haben viel zu viel Angst oft, dass wir zu kurz kommen, dass sich unsere Vorstellung vom guten Leben nicht durchsetzen. Wir sind und bleiben unvollkommen und auch egoistisch in unserem Reden und Handeln. Deshalb können wir erst einmal gar nichts tun, sondern Gott ist am Zug. In Vers 4 heißt es, der Herr, der Herrscher der Welt hat es gesagt. Der Gott des Universums, er hat es gesagt. Er ist in der Lage, diesen Frieden zu schaffen. Es heißt hier, wir gehen etwas durch den Text, die Völker strömen vom Berg des Herrn, zum Berg des Herrn in Jerusalem. Es heißt hier, dass alle Nationen zu Gott kommen. Auch die Schweiz wird vertreten sein. Deutschland, Österreich, die europäischen Länder, Nordamerika, Südamerika, die muslimischen Länder, Saudi-Arabien, Syrien. Sie alle werden vertreten sein. Alle werden zu Gott kommen. Und wie Israel, das Volk Israel im Alten Testament zum Berg Sinai gekommen ist, wo Gott sich offenbart hat, werden die Völker am Ende der Zeit zum Berg Zion kommen, der Zionsberg in Jerusalem, um Orientierung zu bekommen. Und so wie das Gebot, die Tora auf dem Berg Sinai empfangen wurde, die Weisung für das Volk, wird am Ende der Zeit die Weisung, die Lehre, die Weisung des Herrn von dem neuen Sinai vom Berg Zion ausgehen, wie es hier im Wort Gottes gesagt wird. Jerusalem wird der Mittelpunkt der Welt sein. Und darum ist das heute schon so umkämpft. Darum wird das Judentum auszurotten. Damit man verhindern kann, dass das geschieht. Aber es wird hier deutlich, Jerusalem wird zum Mittelpunkt der Welt. Gottes Autorität wird für alle sichtbar sein. Denn von Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen, seine Weisung. Er weist mächtige Völker zurecht, also die Autorität Gottes wird sichtbar. Er schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Und nicht ein Präsident in irgendeinem Land ist allmächtig. Auch nicht der, der jetzt gerade erst gewählt wurde. Sondern über ihm, über uns, über allen steht immer noch der Herrgott. Gottes Autorität wird für alle sichtbar sein. Und dann heißt es hier, sie werden aus den Schwertern Pflugscharen machen eben und aus den Speerspitzen, mit denen sie vorher gekämpft haben, werden sie dann die Weintrauben ernten. Kriegswaffen werden umgerüstet. Und dann auch der Umgang mit Waffen wird nicht mehr gelernt werden. Das Kriegshandwerk, es wird keine Soldaten mehr geben. Diese Zeit wird kommen. Und dann wird der Friede einkehren. Jeder wird in Frieden bei seinen Feigenbäumen und Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Friede Gottes wird präsent sein. Und dann als letztes noch hier in dem Vers 5. Die Völker mögen auf ihre eigenen Götter vertrauen. Aber am Ende der Zeit wird es nur einen Gott geben. Wir aber folgen den Weisungen des Herrn, des Gottes Israels. Wir folgen den Weisungen von Jesus Christus. Und so wird es sein in alle Zukunft. Sie gehen ihren Weg im Vertrauen auf den Herrn. Wir können jetzt die Folie schwarz machen, weil ich die erst später wieder brauche. Diese Vision vom Frieden ist keine Anleitung zum menschlichen Handeln. Also wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und werden alle Schmied oder so, damit wir da irgendwelche Sachen umbauen können. Es ist nicht ein Aufruf zu menschlichem Handeln, sondern sie ist Verheißung, ein Versprechen, dass Gott handeln wird. Nur durch Gottes Handeln kann diese Form des Friedens, diese umfassende Friede unter uns Menschen Wirklichkeit werden, sonst sind sie zum Scheitern verurteilt. Es mag einen kurzfristigen Erfolg geben, wie die Mauer gefallen ist, durch die Friedensgebete, die über Jahre gebetet wurden von der ehemaligen DDR aus. Meine eigene Verwandtschaft kommt aus, also meine Mutter ist gebürtig aus der Deutschen Demokratischen Republik. Und sie ist kurz bevor die Mauer gebaut wurde, ich glaube 1961 oder 1962, ist meine Mutter noch über die grüne Grenze geflüchtet. So bin ich selber familiär verbunden mit dieser Geschichte des Volkes, aus dem ich komme, ursprünglich aus Deutschland. Also es mag kurzfristige Erfolge geben, aber jetzt, 35 Jahre später, wir merken, das ist nicht wirklich Friede. Nicht einmal in diesem Land zwischen Osten und Westen. Es sind immer noch die Wessis und die Ossis. Und in schwierigen Situationen gehen sie dann verbal aufeinander los und beschimpfen sich gegenseitig. Ihr seid schuld an dem Niedergang, was weiß ich. Und also es ist nicht wirklich Friede. Und wir merken, selbst wenn etwas kurzfristig gelingt, selbst wenn eine Mauer fällt, das ist nicht der wirkliche Friede, das kann nur Gott schenken. Und es wird auch im Neuen Testament ein Wort der Verheißung gegeben in der Offenbarung. Dort lesen wir in Kapitel 21, da sagt der Johannes, es wird dann kein Leid und keinen Tod und keinen Schmerz mehr geben. Es wird die Zeit kommen und Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Dann wird Gott alles neu machen. So wie er am Anfang sein Wort, die Welt durch sein Wort geschaffen hat, so wird er dann auch den neuen Menschen schaffen, der Gottes Willen von ganzem Herzen tut. Das hat Gott auch dem Jesaja offenbart. Das war ein Kollege, ein Prophetenkollege von dem Micha. Der Jesaja hat von Gott gehört, dann wird alle Not vergessen sein. Ich bereite aller Not ein Ende. Alles mache ich dann neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand mehr zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr dran denken. Diese neue Schöpfung, wo in allen Beziehungen sein Friede, sein Heil, sein Shalom herrscht, ist allein Gottes Werk. Und dass wir als Christen auch diese Verheißung haben, ist ein großes Geschenk. Wir brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben. Wir brauchen keine Angst vor dem Sterben zu haben. Denn dann, beim Tag des Herrn, beginnt das Eigentliche in der Vollkommenheit des Friedens Gottes. Daran glauben wir, daran glaube ich von ganzem Herzen. Aber manche sagen jetzt, ja, wie alt ist denn das Wort von Micha? Ja gut, 800 vor Christus ungefähr. Aha, 2800 Jahre. Sollen wir uns noch länger vertrösten lassen? Wie lange sollen wir denn noch warten, bis die Erfüllung eintritt? Ja, es ist dann schon frustrierend. Müssen wir noch länger warten und wird die Zwischenzeit immer weiter angefüllt werden mit Elend, mit Gewalt, mit Ungerechtigkeit und das Wissen, dass unser ganzes Tun, alle unsere Bemühungen um Frieden eigentlich nicht wirklich Frucht bringen werden. Das ist doch frustrierend, das ist doch zum Resignieren. Ja, wir hätten wirklich allen Grund zu resignieren, wenn Gott nicht schon eingegriffen hätte. Wir können die Folie wieder einschalten. Gott hat gehandelt. Und es heißt zur Zeit der Geburt von Jesus, Gott gehört alle Ehre, sagen die Engel. Sein Friede kommt zu den Menschen, weil er ihnen sein Wohlgefallen schenkt. Er hat gehandelt, Gott hat gehandelt. In Jesus ist Gottes Friede sichtbar, spürbar. Er selbst ist unser Friede, sagt der Epheserbrief. Jesus Christus ist der personifizierte Frieden, der Frieden Gottes auf zwei Beinen, die vor 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt hat. Sein Leben, seine Worte und Taten zeigen uns Gottes Welt, das Friedensreich Gottes. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut seines Kreuzes oder durch das Blut, das er am Kreuz vergoss. So hat er die Möglichkeit geschaffen, dass wir Menschen Frieden mit Gott schaffen und auch das Böse überwinden können, das uns immer wieder anstachelt, auch zum Unfrieden. Das ist die Möglichkeit, im eigenen Leben Frieden zu machen. Fangen wir nicht damit an, zu versuchen, die ganze Welt zu verändern, die ganze Welt in den Frieden zu bringen, sondern kümmern wir uns um die Möglichkeit, die wir haben, im eigenen Leben Frieden zu schaffen. Wenn wir schon keinen hundertprozentigen Weltfrieden erreichen können, dann machen wir doch wenigstens Frieden mit Gott. Der Friede mit sich selbst ist möglich. Ja, sogar der Friede im Umgang mit anderen Menschen ist möglich. Durch den Friedefürst, Jesus Christus, wo er regiert, da kann sein Friede einziehen. Da kann er sein Friedensreich hier und heute schon beginnen und weiterführen. Darum reden wir heute noch von Jesus. Manche sagen, das ist doch altmodisch, was soll denn das fromme Gelaber? Wir laden ein zu Jesus und geben die Einladung weiter, die er gegeben hat. Sagt, komm zu mir, ich gebe dir Frieden. Komm zu mir und lass dich erneuern. Ich schenke euch meinen Frieden. Mein Geist soll dich verändern und durch dich wirken. Der Friede, den der Messias gebracht hat, soll in deinem Herzen den obersten Platz einnehmen. Es heißt hier in Kolosser 3, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Das ist möglich. Aber es geht uns oft genau wie dem Micha, der Prophet, der gesagt hat, nehmt die Einladung Gottes an. Kehrt um zu Gott, dem lebendigen Gott, so sagen die Leute, viele Leute heute. Ja, Frieden ja, aber Jesus, na. Am Schluss des Buches Micha haben wir noch ein Zitat, das ich euch zeigen möchte. Wir haben das in den 80er Jahren gesungen, wo ist solch ein Gott so wie du? Ich weiß nicht, ob euch das Lied bekannt ist. Voller Begeisterung, ein Lied von Jugend mit einer Mission. Da wird sichtbar in diesem Vers auch wieder ein Heilswort von Micha, wie dieser Friede greifbar wird. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die zu seinem Erbteil gehören, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade, er ist barmherzig. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das habe ich als junger Mensch erlebt. Ich habe das selber erfahren, als ich Jesus, wie soll ich sagen, ich bin Jesus begegnet, ich habe ihn nicht leibhaftig getroffen, aber ich habe Jesus erfahren, Jesus erlebt in meinem Umfeld, auch in der Jungschar, wo ich war, schon als Teenager. Ich habe dort erfahren, dass es Gott gibt Und ich habe dann auch erfahren, dass ich mit Jesus reden kann, dass ich beten kann, dass ich ihm meine Belastungen, meine Sorgen geben kann. Und den Rucksack in meinem Leben, wo ich Dinge angehäuft habe, die schwierig waren, die schlecht waren, die, ja, man hat früher von Sünde gesprochen. Ich rede heute auch noch von Sünde, weil Gottes Wort davon spricht. Volle Lasten, die mich belastet haben, habe ich meinen Rucksack und mein unvollkommenes Leben diesem Jesus anvertraut und habe Stück für Stück auch diesen Friede Gottes in mein Leben hineingelassen. Jesus ist gekommen und ich übe bis heute darin, diesen Frieden zu fördern, diesen Frieden zu bewahren und ihm Raum zu geben. Das ist manchmal gar nicht einfach. Es gibt Störmanöver des Bösen. Selbst in unseren kleinsten Zellen, eben in unseren Familien, in unseren Ehen. Aber grundsätzlich da, wo wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen, wo er uns entlastet und die Sünde vergibt, weil er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, wie wir gerade gelesen haben. Darum ist der Friede da. Und ich kann im Namen Jesu in die Welt gehen und seinen Frieden, und wenn es nur ein kleines Stückchen ist, in die Welt bringen. Weil Jesus für mich sorgt, kann ich mich für andere einsetzen. Ich kann vergeben. Ich kann andere annehmen, mich selbst annehmen. Ich kann andere lieben. Und je mehr wir uns von Christus verändern lassen, desto mehr können wir seinen Frieden erleben. Wie kann das konkret aussehen? Das ist nur möglich, weil Gottes Wort gilt. Er sagt auch in seinem Wort, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für andere. Mein Friede wird mit dir sein. Und das spreche ich auch über euch als Gemeinde, über dir, über uns aus. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen für andere sein. Und ich lege meinen Frieden, den Frieden Christi, auf dich. Hast du den Segen und den Frieden von Gott schon angenommen? Das ist die große Frage. Oder reihen wir uns ein in die Gruppe derer, die den Micha fast umbringen wollen, weil er eben so eine unbequeme Botschaft hatte und zu Gott, mit unseren neutestamentlichen Worten, zu Jesus gerufen hat. Wir ernten auch nicht nur eitel Sonnenschein, wenn wir die Menschen zu Jesus rufen. Aber es ist wichtig, diesen Segen, diesen Frieden von Jesus anzunehmen. Und wenn du zu denen gehörst, die den Frieden, die Jesus angenommen haben, dann bist du ein Gesegneter des Herrn. Du bist eine Gesegnete des Herrn. Und der Friede Gottes ist mit dir. Der Friede Gottes ruht auf dir. Er begleitet dich, auch in schwierigen Lebensumständen. Die Frage ist, wer in deiner Familie oder am Arbeitsplatz, in der Schule oder im persönlichen Umfeld, wer braucht das, was du als Segen von Christus empfangen hast? Wer könnte das sein? Vielleicht fällt dir jetzt gerade ein Name ein oder eine Person oder eine Situation. Ich sage jetzt nicht, ja, dann geh sofort hin und erzähl ihm von Jesus. Nein, das wäre jetzt Sprache Kanaan oder wie sagt man das? Nein, aber eine Möglichkeit haben wir, wie es anfangen kann. Spreche den Segen Gottes über dieser Person aus. Segnet, denn ihr seid dazu berufen. Wir wohnen in einem Wohnblock und da ist eine Person, die so eine Art Abwartsaufgabe hat und die entwickelt sich zu einer schwierigen Person. Es ist gar nicht so einfach, im Frieden zu leben, wenn da so gewisse Streitereien im Wohnblock sind. Ich will da jetzt nicht in Details gehen. Und wie oft habe ich mich geärgert? Und dann hat Ursula, meine Frau, mich daran erinnert, Hartmut, weißt du, wozu wir berufen sind? Weißt du, was ich mache, wenn ich mich wieder ärgere? Ich segne diese Person im Namen Jesu. Ich lege den Namen Gottes auf sie. Sprech den Segen Gottes aus. In den letzten Monaten haben wir das auch als Ehepaar besonders erlebt. Ursula ist sehr krank geworden. Und innerhalb von 3 Monaten saß sie im Rollstuhl. Und vor einiger Zeit haben wir noch zusammen Tanzkurse besucht. Und dann plötzlich schiebst du deine eigene Frau im Rollstuhl durch die Gegend. Das war ein Schock für sie und für mich. Und wir haben alles Mögliche probiert. Und wir haben auch gebetet. Und ich war oft sprachlos. Und ich konnte gar nichts. Wie soll ich jetzt beten? Was soll ich jetzt sagen? Und so ist auch es gekommen, wo ich sagen kann, auch in Zeiten der Schmerzen, der Ohnmacht und auch der Krankheitsnot zum Beispiel, Herr, segne Ursula und behüte sie. Du, Herr, lasse dein Angesicht leuchten über Ursula und sei ihr gnädig. Du, Herr, blicke Ursula freundlich an und gebe ihr deinen Frieden, auch wenn sie vor Schmerzen nicht laufen kann. Aber dass sie deinen Frieden erfahren kann. Es waren wirklich schwierige Zeiten und jetzt fast 3 Monate ist es her, es ist besser geworden. Wir brauchen den Rollstuhl im Moment nicht, aber es ist noch ziemlich wackelig. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, Gott hat ein Stück weit den Frieden auch wieder erneuert. Wir sind sicher und vertrauen, dass Gott mit seinem Frieden uns auch in Zukunft trägt. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er am Schluss, am Ende der Zeit auch sein Friedensreich Wirklichkeit werden lässt. Wir werden nicht der ganzen Welt den Frieden bringen können. Obwohl Gott allmächtig ist, wird er das auch nicht mit Grüningen, werdet ihr das auch in Grüningen nicht schaffen. Oder an den Orten, die wir repräsentieren. Wir werden der Welt diesen Frieden nicht bringen können. Das ist Gottes Sache. Aber Gott gebraucht eben auch Menschen. Und das ist wieder das Paradoxe. Wir können da, wo wir leben, ein bisschen vom Frieden Jesu weitergeben. Glaubst du das?